Also, ich möchte mich erstmal entschuldigen, weil, stehe ich hier, war Donnerstag, Freitag krank und habe gedacht, hey, bis Sonntag bist du wieder fit. Und vor 3 Jahren hätte man ja gesagt, hey, come on, hast deinen Schnupfen noch nicht ganz auskuriert und stehst wieder vorne hier, toll, was du für ein Herz hast. Aber ich glaube, wir haben alle dazugelernt in den letzten Jahren. Und ich habe mich meine Heilungskräfte überschätzt. Jetzt stehe ich hier. Gott hat Humor gezeigt, indem er im Abendmahl über den ansteckenden Jesus gesprochen hat. Und jetzt stehe ich hier und spreche über Jesus. Genau, also, tut mir leid, kein gutes Beispiel. Aber ich wollte jetzt auch nicht heute Morgen noch jemanden fragen, der dann übernimmt. Also, der Herr wird mit uns sein. Genau. Ja, wir haben eine tolle Predigtreihe und ich mache wirklich da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben, die Predigtreihe heißt Jesus und es geht um Beziehungen, die Jesus hat mit anderen Menschen. Und wir haben schon gehört über die Beziehung von Jesus und die, die dachten, dass er sie kennt. Oliver. Und wir haben gehört von Jesus und Maria und Martha, Jörg. Und das letzte Mal haben wir gehört über Jesus und die Apostel von Sascha. Und ich bin heute dran und ich möchte inhaltlich ein bisschen an das von letzter Woche anknüpfen. Nämlich das Thema Jesus und die Apostel. Und zwar mit Jesus und die sonstigen Jünger, könnte man vielleicht sagen. Oder Jesus und du und ich, könnte man vielleicht auch sagen. Der Titel für heute ist aber anders und heißt Jesus und die Reben. Und zu dem Titel noch eine Erklärung. Letzte Woche war der Gemeinderat in Klausur. Und jetzt nochmal, um das klarzustellen, das hat nichts mit einer Uniprüfung zu tun. Es ist auch kein gemeinsamer Ausflug, den wir machen. Man könnte sagen, es ist ein Arbeitswochenende. Ziel ist es wirklich zusammenzukommen und einfach mal uns wirklich die Zeit zu nehmen, um den Blick über den Tellerrand aufs nächste Jahr zu heben, gemeinsam zu hinterfragen, gemeinsam zu beten, zu reflektieren, Gottes Willen für unsere Gemeinde zu erforschen. Das ist eine ganz wichtige Zeit. Und als wir da hingegangen sind, hat Oliver uns eine Frage mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, wenn wir da hingehen, denkt mal darüber nach, betet darüber und lasst uns dort darüber sprechen, warum ist unsere Gemeinde in den letzten 10 Jahren nicht gewachsen? Ich meine, wir haben wirklich viel unternommen in den letzten 10 Jahren. Da waren Hammerprojekte dabei sozusagen. Es ist wirklich toll, was alles passiert ist. Ich kann mich an ganz viele Wunder erinnern. Ich kann mich an ganz viele Gebetserhörungen erinnern. Ich kann mich an vieles Großartiges erinnern. Ich kann mich aber auch an emotional schwer zu tragende Verluste erinnern. Und alles in allem, glaube ich, kann man sagen, dass unsere Gemeinde in den letzten 10 Jahren zahlenmäßig immer stabil so zwischen 120 und 130 Mitgliedern geblieben ist. Bestes Beispiel noch die letzten beiden Corona-Jahre. Im ersten Corona-Jahr ist unsere Gemeinde gewachsen sogar. Im zweiten sind wir dann in ähnlicher Größenordnung wieder geschrumpft. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Qualität von Gottes Gemeinde nicht durch Zahlen gemessen werden kann. Die Qualität unserer Nachfolge, die kann man nicht einfach an Zahlen ableiten. Aber wenn wir in den letzten Jahren so viel gemacht haben, wie wir gemacht haben, und Gott hat unser Bemühen nicht mit Wachstum gesegnet, ich glaube, dann sind wir wohl geraten, innezuhalten und uns zu hinterfragen und zu sagen und uns zu fragen, sind wir in Gottes Sinne unterwegs mit dem, was wir machen? Und wir haben das ganz geistfokussiert gemacht, weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Das heißt, mit Bibel und mit Gebet. Und nicht mit Hilfe von wissenschaftlichen Erklärungsansätzen oder Managementmethoden an diesem Wochenende. Weil die Antwort, die liegt bei Gott. Und die liegt nicht bei Organisation. Und das ist ein Prozess, bei dem wir noch nicht angekommen sind. Aber eine Sache hat uns der Geist, glaube ich, ziemlich deutlich gezeigt. Um es mal mit den Worten von Sascha zu sagen, wir haben in unserer Gemeinde viele Geschwister, wie hat er gesagt, die sind verletzt und die bluten. Und zwar sowohl körperlich, seelisch, als auch geistlich. Und ich weiß nicht, ob die Gemeinde wirklich ein guter Arzt ist. Aber eins wissen wir sehr wohl, nämlich dass Jesus, dass er der Arzt ist, über den in Jesaja 53, Vers 4 prophezeit wurde. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Ist es nicht etwas, nach dem wir uns sehnen, dass er kommt und sich unsere Schmerzen auflädt? Und ein Bibelvers, der das alles zusammenfasst aus meiner Sicht, oder aus unserer Sicht, ist Johannes 15. Wir lesen Vers 4 bis 5 und schlagt das bitte in eurer Bibel auf, weil wir bleiben heute in der Predigt bei Johannes 15. Und dem Kapitel. Johannes 15, Vers 4 bis 5. Da sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und damit sind wir beim Thema für heute, Jesus und die Reben. Und das sind wir. Oder auch unsere Beziehung zu Jesus. Jesus, der Weinstock, wie die Reben. Ohne in ihn eingepflanzt zu sein, eingepfropft zu sein, können wir keine Frucht tragen. Okay, aber erstmal, was ist eine Rebe? Ich komme aus der Pfalz, das ist eine Weinregion. Ich komme aber aus der Hinterpfalz, da wächst kein Wein, da wächst nur Wald. Ich habe mich hier in Berlin mal umgeguckt, habe auch nicht so viel Wein gesehen. Haben wir einen Winzer hier im Publikum? Habe ich mir gedacht. Haben wir nicht. Okay, also was ist eine Rebe? Wenn man bei Google Rebe eingibt, kommt dieses Bild. Und das ist auch tatsächlich das, was den meisten von uns einfällt, wenn wir an Rebe denken. Aber was wir hier so prominent im Vordergrund sehen, ist ja gar keine Rebe, sondern das sind die Früchte einer Rebe. Wo sind denn hier die Reben? Na, die sind da verschwommen im Hintergrund. Okay. Interessant, ja. Scheinbar definieren wir Reben über ihre Früchte, weil das sind die Bilder, die kommen. Wenn ich mal wirklich echte Reben sehen möchte und keine Früchte von Reben, dann muss ich zum Beispiel nach Rebe in Klammer Zweig suchen und dann kommt das hier. Wer von euch hätte erkannt, dass das eine Weinpflanze ist? Ah, sehr gut. Ich will mal schätzen, 10%. Wahrscheinlich, wenn ich euch gefragt hätte, wären es nach 20 oder 30 geworden. Ja, das ist also eine Weinrebe. Eine Weinrebe ist ein Trieb, der im Jahr zwischen 1 und 2 Meter am Stück wächst. Und das jedes Jahr. Deshalb ist der Anbau von Wein auch sehr, sehr arbeitsintensiv, weil man muss diese Triebe begradigen, man muss sie ausrichten. Die dürfen nicht einfach wild durcheinander wachsen, weil dann werden sie zu viel und dann tragen sie keine Früchte oder sehr kleine Früchte. Das Bild vom Weinstock wird auch ein paar Mal im Alten Testament bemüht, unter anderem in Hesekiel 15, Vers 1 bis 8. Und es ist interessant, da vergleicht Hesekiel oder Gott das Volk Israel mit einem Weinstock, der ins Unterholz hineinwächst. weil er eben niemanden hat, der ihn begradigt. Und Hesekiel schlussfolgert, Reben, die im Gehölz wachsen und dann natürlich keine Frucht tragen, sind zu nichts zu gebrauchen, außer dass man sie verbrennt. Autsch. Die Stelle merken wir uns mal. Wir kommen später nochmal dahin zurück. Okay, welche Bilder findet man noch auf der Suche nach Rebe in Klammer Zweig? Okay, wieder Autsch. Okay, also ein richtig schönes Bild von einer langen grünen Rebe ohne Frucht habe ich nicht gefunden. Das heißt, entweder man findet Früchte mit verschwommenen Reben im Hintergrund oder aber man findet Reben, an denen gerade gearbeitet wird. Interessant. Sind es auch die Bilder, die die Jünger hatten, als sie Jesus zugehört haben, als er über Reben gesprochen hat und gesagt hat, ihr seid die Reben? Kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Entweder sie haben an die Frucht gedacht oder sie haben an die viele Arbeit gedacht. Wahrscheinlich hatten sie aber auch die Stellen aus dem Alten Testament im Hinterkopf. Ja, die Jünger waren sehr belesen im Alten Testament. Im Alten Testament gibt es einige Stellen, in denen Israel mit einem Weinstock verglichen wurde. Hesekiel 15, Vers 1 bis 8, habt ihr euch noch gemerkt, haben wir ja schon genannt. Ganz klar eine Warnung an das Volk Israel. Dann gibt es noch Hesekiel 17. Da beschreibt Hesekiel den Weinstock, also Israel, als einen Weinstock, der zwar in gutem Beet gepflanzt ist, aber der seine Zweige ausstreckt nach dem Adler. Das ist das Volk Babylon, um da seinen Schutz zu suchen. Und der prophezeit, der Adler wird dich rausreißen, Weinstock Israel. Und dann haben wir Joel 1, Vers 7, und da wird Israel verglichen mit einem kahlgefressenen, verwüsteten Weinstock. Also das heißt, der Weinstock im Alten Testament ist kein sehr schönes oder angenehmes Bild. Der Weinstock im Alten Testament ist eine Warnung an das Volk Israel. Aber etwas ist anders in Johannes 15, Vers 5. Als im Alten Testament. Habt ihr es gemerkt? Jesus sagt nämlich, bleibt in mir, ich bin der Weinstock. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Nicht mehr das Volk Israel trägt die Last, dafür zu sorgen, an den richtigen Stellen Wasser zu suchen, die Reben zu versorgen. Nein, Jesus ist der Weinstock. Und damit sind wir bei dem ersten Punkt für heute, nämlich suche Kraft in Jesus. Nochmal Vers 4 und 5. Er sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Okay, können wir endlich mal einen Weinstock sehen, oder? Das ist ein Weinstock. Da ist er. Ein knorriges, altes, wurzelähnliches Stück Holz. Wächst nicht sehr hoch, aber das kann doch Ungeheuerliches leisten. Das versorgt nämlich alle seine Triebe mit so viel Energie und Kraft, dass diese Triebe eben diese 2 Meter im Jahr wachsen können, wie ihr schon gehört habt. Und das macht der Weinstock Jahr für Jahr, ohne aufzuhören. Es gibt Weinstöcke, die sind im 19. Jahrhundert gepflanzt worden und die produzieren immer noch Wein, kommerziell. Das ist auch so ein unbeirrbares, altes Exemplar, total verwittert, halb untergraben. Und trotzdem sehen wir immer noch fruchtbar. Das also, was im Alten Testament an dir hängen geblieben wäre, reiß dich zusammen, nimm alle Kraft zusammen, du musst dir deine Rettung erarbeiten. Das wird jetzt Jesus für dich übernehmen. Er ist der Weinstock, wenn du im Weinstock bleibst. Wenn nicht, ja, dann musst du mal gucken, ob du deine eigenen Wurzeln schlagen kannst. Ist nicht zu empfehlen. Aber wenn du in ihm bleibst, dann soll deine Kraft aus ihm kommen. Das ist Gottes Plan. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt, sagt Jesus. Hast du dich vorhin angesprochen gefühlt, als ich gesagt habe, viele hier sind verwundet oder bluten? Und wenn das so ist, dann musst du zu Jesus gehen. Aber geh nicht nur hin zu ihm, das wird nicht nützen. Pfropfe dich ein, sei verbunden mit ihm. Nur er kann dir Kraft und Heilung geben. Nur er kann das geben, was anderen nicht möglich ist, was anderen unmöglich ist, dir zu geben. Nur Jesus kann dir die Kraft und die Heilung geben, die du brauchst. Was der Unterschied von hingehen und verbunden sein? Nun, wenn du zum Beispiel den Gottesdienst besuchst, um von Jesus zu hören, dann ist das aus meiner Sicht erstmal nur hingehen. Das bedeutet noch lange nicht, dass du verbunden bist mit Jesus. Du bist mit ihm verbunden, wenn du vor ihm deine Augen schließt und von ganzem Herzen sagst, hier bin ich brauche dich, leite du mich, nicht meine Umstände. Mach du mit mir, was du willst. Wenn du im Gebet und in der Schrift nach seiner Leitung suchst. Und er wird dir das sicher nicht vorenthalten. Okay, nochmal hier zurück. Ich mag dieses Bild. Weil so ist es, wenn wir zu ihm kommen. Er ist der Weinstock. Der alte, knorrige Weinstock. Und wir sind die kleinen Ansätze, die kleinen Pflänzchen und die kleinen Triebe. Und unvorstellbar, wie aus so einem kleinen Ästchen innerhalb von 4 Monaten, von 5 Monaten reife Trauben kommen sollen. So können wir uns fühlen. Deshalb mag ich dieses Bild, diese schwachen, schutzlosen Triebe, die er verwandelt zu ungeahnter Kraft und Größe. Okay, wir lesen mal die Stelle Johannes 15 im größeren Kontext. Ich lese mal 15, Vers 1 bis 6. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, bleibe in Jesus. Der erste Punkt, suche Kraft in Jesus. Der zweite, bleibe in Jesus. Jesus sagt, um seines Wortes willen sind wir rein. Was bedeutet das? Ich glaube, das hängt damit zusammen, was er gleich im Anschluss in den Versen 9 bis 7 im gleichen Kapitel sagt, da spricht er nämlich über das Gebot der Liebe. Um seines Wortes willen sind wir rein. Ja, Vers 9 bis 17 spricht er von dem Gebot der Liebe. Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt in meiner Liebe. Er sagt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und er sagt, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich glaube, wenn es heißt, um seines Wortes willen sind wir rein, das sind seine Worte. Unabhängig davon, ob wir durch die Taufe von unseren Sünden gereinigt wurden, wir sind als Jünger doch zu einem neuen Lebensstil aufgerufen. Und genau das ist der elementare Teil, das Fundament dieses Lebensstils, dass wir uns gegenseitig lieben, wie er uns geliebt hat. Und diese Liebe ist an der Stelle nicht die Frucht. Hier geht's mal wieder um die Agape-Liebe, also um einen bewussten Entschluss zu lieben von uns. Das ist ein Gebot von ihm. Aber Aber wenn wir sein Wort in uns tragen und dieses Liebegebot befolgen, dann wird er uns Früchte schenken. Ist es nicht mal wieder erstaunlich? Wir gehen zu Jesus, wir wollen in ihm bleiben. Wir gehen in unser Kämmerlein, wir beten, wir lesen die Bibel. Und was macht Jesus? Er sagt, komm in dein Kämmerlein, bete, lies die Bibel und dann schickt er uns wieder raus. Er gibt uns das Gebot, liebt einander. In Jesus zu bleiben heißt nicht nur persönlich um unsere Beziehung zu ihm zu ringen, sondern es heißt auch das zu befolgen, was er uns aufgetragen hat, nämlich einander zu lieben. Und dazu möchte ich eine Sache sagen, die mir aktuell sehr auf dem Herzen liegt. Wir haben, als Corona angefangen hat, als es den ersten Lockdown gab, haben wir angefangen, dieses Online-Format anzubieten, den Online-Gottesdienst. Damit jeder sogar im Lockdown den Gottesdienst besuchen kann, wenn halt auch nur online. Als die Corona-Auflagen wieder aufgehoben wurden und wir angefangen haben, uns hier wieder zu treffen, haben wir uns überlegt, okay, wollen wir dieses Online-Format weiterführen, ja oder nein? Und wir haben uns beschlossen, es weiterzuführen, weil inzwischen regelmäßig Menschen zuschauen, die gar nicht in Berlin sind, sondern die woanders wohnen. Und weil es tatsächlich so ist, dass wir Geschwister haben, die zu krank sind oder zu schwach sind oder zu Corona gefährdet, um den Gottesdienst aktiv zu besuchen. Wir haben aber den Online-Gottesdienst nicht aktiv gelassen, aus Bequemlichkeitsgründen. Ich habe in den letzten Wochen, ist mir aufgefallen, dass durch die Bank weg nur die Hälfte unserer Geschwister zum Gottesdienst kommt und ich habe schon die Geschwister, die in den Kinderklassen dienen, mitgezählt. Hier also mein Appell an alle die, die nicht aus Gründen der Entfernung oder aus Gesundheitsgründen vom Besuch des Gottesdienstes verhindert sind. Unser Gottesdienst, unser Online-Gottesdienst ist nicht für dich gedacht, damit du zu Hause auf der Couch bequem sitzen bleiben kannst. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Gottesdienst zu den Versammlungen gehört, die wir laut Hebräer 10, Vers 25 nicht verlassen sollen. Und ich lese mal Hebräer 10, Vers 25 zusammen mit Hebräer 10, Vers 24, weil daraus aus meiner Sicht klar wird, warum das so wichtig ist. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und es fängt so an. Und lasst uns aufeinander Acht haben, und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wenn du nicht das Gebot befolgst, die Versammlungen zu besuchen, dann kannst du dort auch nicht deine Aufgabe wahrnehmen, auf die anderen Acht zu haben. Und sie zur Liebe anzuspornen. Beides ist eine Form, deinem Gegenüber Liebe zu erweisen, was ein Gebot von Jesus ist. Ich glaube, um im Weinstock zu bleiben, ist das unsere Verantwortung, der wir nachkommen müssen. Bleib in Jesus, das ist mein zweiter Punkt, hat noch so viel andere Facetten als diese eine, aber ich möchte es für heute dabei belassen und zu meinem letzten Punkt kommen. Dritter Punkt, eure Bestimmung ist es, Frucht zu bringen. Das ist doch das Bild, was wir uns wünschen, oder? Im Vordergrund steht der Weinstock, im Vordergrund steht Jesus, unverrückbar, eine Kraftquelle. Wir sehen das satte Grün da oben, das sind wir, das sind die Reben. Man kann sehen, dass es uns gut geht. Und die Frucht da vorne, das hat Jesus durch uns bewirkt. Wenig andere Pflanzen, vielleicht keine andere Pflanze, wird so sehr durch ihre Frucht definiert wie der Wein. Das sagt ja schon der Name in jeglichem Kontext. Die Weinpflanze, die Weinrebe, der Weinstock, Ein Grund, warum Jesus sie als Vergleich nimmt, ist definitiv, sie ist gemacht dafür, Frucht zu tragen. Und das ist auch ein Beispiel für uns. Ist das dein Selbstbild? Ist das dein Selbstbild, dass du von Gott dafür gemacht und bestimmt bist, Frucht zu tragen?